Steffi und ich waren beim Verein Promellensee. Und diese Folge, die ein bisschen länger ist, als was ihr gewohnt seid, ist voll mit Informationen über die Biologie und die Geografie des Mellensees, über die Wanderwege in unserer Gemeinde und natürlich über das Fischerfest. Also hört mal rein, es gibt viele spannende Informationen und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo zusammen, hier ist wieder Quergelauscht.
Ja, wir begrüßen euch. Heute bei der lieben Monika Jäkel mit den Gästen.
Oh ja, es ist die größte Runde, die wir bisher in unserem Podcast hatten. Wir sind nämlich hier, um über Promellensee, den wunderbaren Verein, zu sprechen. Und ich gehe mal in der Runde, wir fangen bei der Dame an. Also Monika Jäkel ist natürlich hier, das haben wir schon gesagt. Neben ihr, zu meiner Seite, sitzt der Ulf Heimann, dann komme ich, dann kommt Steffi. Und mir gegenüber sitzt der Bert Borchert. Daneben der liebe Bernd Kosenski. Und wie gesagt, wir wollen heute mal drüber sprechen, was das eigentlich ist, der Verein Promellensee, was für Aktivitäten es gibt, welche Themen hier so auftauchen und keine Ahnung, über was wir reden wollen.
Ja, also die Frage, die mich beschäftigt, ist, seit wann gibt es euch und was war eigentlich der initiale Grund, den Verein zu gründen? Gab es da irgendeine Ursache, wo sich Leute zusammengeschlossen haben und meinten, da muss jetzt ein Verein her?
Da muss Coco.
Bernde.
Genau, und vielleicht.
Liebevoll Coco genannt.
Genau, und wir sollten vielleicht etwas über die Rollen sagen, weil der Coco, Bernd Kosenski, war lange, wie lange wird er uns gleich sagen, Vorsitzender vom Verein Promellensee. Jetzt ist es der Bernd. Also Coco, Geschichte des Vereins.
Tja, ich sag mal, Geschichte des Vereins, 89 gegründet. Da war ich natürlich noch nicht bei gewesen. Bin ja erst 2000 beigetreten, aber war schon 1999 war ich schon anwesend im Verein. Und 2000, ja, dann wurde ich doch Mitglied. Ja, und ja, jetzt sind es 20 Jahre her. Da war ich 18 Jahre lang der Vorsitzende vom Verein Promellensee.
Bist du Mellenseher?
Nein, ich bin Klausdorfer. Geborener Sperenberger.
Also ja. Das habe ich mir natürlich gleich wieder verquatscht. Ich weiß ja, dass du Klausdorfer bist, aber du bist jedenfalls aus der Gemeinde am Mellensee, sagen wir es so.
Das ist richtig.
Und Bernd, was war der Grund? Weißt du das? Wurde das mal am
Verein kommuniziert? Der Grund war, dass mein Nachbar gerade rüber, den es leider nicht mehr gibt, den Paul, den Carsten Horn, der hat gesagt, komm doch mal hin. Du interessierst dich doch auch für die Natur und wir haben da einen Verein gegründet und komm doch einfach mal hin und horch dir das an. So, naja, dann bin ich hier, hab mir das angehört und hab gesagt, das gefällt mir eigentlich, was so gemacht werden soll. Es ging ja um den Mellensee. Mhm. Und da ich ja auch aktiver Angler auf dem Mellensee bin,
hast du Ober davon, entschuldige.
Habe ich gesagt, ja, dann sollte man sich auch um den See kümmern.
Aber weißt du was über die Ursprünge? Also wie ist der Verein, noch bevor du überhaupt beigetreten bist, wie ist der Verein überhaupt zustande gekommen? Monika hebt die Hand, also Monika weiß was dazu.
Ich würde gerne nur sagen, dass unter den ersten Gründungsmitgliedern unter anderem der Uli Schöne gewesen ist. Und das ist jemand, der sehr aktiv im Umweltschutz tätig war und dem ist, weil er auch unmittelbar am Mellensee ein Grundstück hat, aufgefallen, dass die Wasserqualität schlechter war als in Anführungsstrichen vor der Wende. Und man hat sich bemüht, die Wasserqualität zu bessern. Das war das allererste Anliegen derer, die am Anfang drin waren. Wie das dann weitergegangen ist, wann die AG Wandern oder so gegründet worden ist, das weiß ich nicht. Ja. Mein Mann war auch bei denen, die mit am Anfang dabei waren, einfach weil er den Uli Schöne gut kannte, weil er den Jochen Gebauer gut kannte, der als Fischer in der Nähe des Sees und direkt am See wohnend auch gemerkt hat, hier ist was zu tun. Und der war Gründungsmitglied, mein Mann, glaube ich, erst dann im nächsten Jahr, das weiß ich nicht. Aber das erste Anliegen war Qualität des Wassers.
Und wie ist es aufgefallen, dass die Qualität schlechter war? Gab es da eine regelmäßige Kontrolle, die man hat zugeflötet bekommen? Oder ist dem Fischer vielleicht primär aufgefallen, irgendwas stimmt hier mit den Fischen nicht, ist weniger als sonst? Oder
aufgefallen ist, dass die Algenblüte länger war als sonst. Die hat länger angehalten. Aber kein Mensch wusste damals, warum das so ist. Man hat viel spekuliert. Und soll ich sagen, warum wir vermuten, warum die Wasserqualität schlechter war vielleicht, oder später?
Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also genau, bleiben wir nochmal bei der Geschichte. Genau, dann bist du beigetreten. Was hat sich so in den ersten Jahren dann noch verändert? Ein bisschen hat die Monika ja schon angedeutet. Also wie hat sich der Verein entwickelt, Bernd?
Naja, ich sag mal so, wir haben ja, so, als ich das erste Mal da war, haben die Leute, die schon aktiv gearbeitet haben, haben dann von ihrer Arbeit berichtet. Und ja, dann hat sich ja die Frau Ingrid de Boer, die hat sich dann geäußert, hat gesagt, ja, wir müssen noch mehr machen, als nur uns um den See kümmern. Wir müssen noch aktiver werden, und dadurch wurde die Arbeitsgruppe 2 dann gegründet mit Wandern, und sie alleine hat ja 8 Wanderwege ins Leben gerufen. Und ja, dann nach der Ingrid de Boer hat es ja der Klaus Reinhardt dann übernommen, und der Klaus Reinhardt hat es wieder an dir übergeben.
Dir ist Ulf, er nickt zu Ulf,
ja,
rüber,
der Ulf. Genau. Und ja, das läuft.
Okay.
Mit der AG 1, das läuft auch. So, und dann ging das ja los, dass wir kein Geld hatten. Wir hatten ja nur die Einnahmen von den Mitgliedsbeiträgen, und wir wollten ja eigentlich ein bisschen was gestalten und was machen. Ja, und dann hat gesagt, okay, wenn wir ein bisschen Geld machen wollen, dann müssen wir auch den Hintern bewegen. Und dadurch ist dann das Fischerfest ins Leben gerufen worden. Da haben sie gesagt, naja, pass auf, wenn du schon vorschließt, dann mache. So, dann habe ich gesagt, warte, das werde ich euch beweisen. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich 20 Fischerfeste gemacht.
20? Wahnsinn. Nee, stimmt nicht ganz. 19 hast du gemacht.
Ja,
das 20.
aber das 20. Jahr.
Ja. Das 20. kommt jetzt. Auch da werden wir drauf eingehen. Okay, jetzt haben wir doch schon mal so einen schönen Rundschlag. Und jetzt würde ich sagen, wir haben mal den lieben Bert, also den jetzigen Vorsitzenden, mit einschließen. Wir haben was über die Geschichte erzählt. Bernd, erzähl mal was über den Verein heute. Was macht den Verein aus? Wie viele Mitglieder gibt es? Sind das alles Leute hier von vor Ort oder von außerhalb? Also was kann man so über den Verein sagen?
Ja, vielen Dank erstmal für die heutige Einladung und die Möglichkeit, dass sich der Verein ein Stück weit präsentieren darf im Namen des gesamten Vereins. Eine kleine Korrektur muss ich kurz anbringen. Der Bernd sagte, 89 ist der Verein gegründet worden. Gründungsdatum ist der 26. Mai 1998. Und ein wesentlicher Punkt, der auch relativ schnell kam in der Geschichte, der etwas vergessen wurde, relativ schnell hat der Verein sich auch bemüht, dass der Mellensee in gemeindlichen Besitz kommt. Denn das war dann in den Anfangs 2000er Jahren die Beginn der Diskussion, die Seenlandschaften in gerade Ostdeutschland, in Brandenburg ganz vermehrt, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, zu privatisieren, die Seen in private Hand zu geben, denn sie gehörten zum damaligen Zeitpunkt der Treuhand, was vielen nicht mehr bekannt ist. Und es wurde halt mit manchen Seen durchaus gutes Geld gemacht für den Staat, und wir wollten halt als Verein uns relativ schnell auch dafür einsetzen, dass der Verein in unsere Hände, in gemeindliche Hände kommt, damit für alle Bürger entsprechend der Zugang zum See gewährleistet bleibt und wir alle weiterhin etwas vom See haben. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Errungenschaften, die der Verein dann geschafft hat, als der See dann vom Land gekauft wurde und der Gemeinde am Mellensee und zu einem gewissen Teil auch der Gemeinde Zossen, denn das wissen auch viele nicht, dass ein Teil des Sees auf dem Gebiet von Zossen liegt, in die beiden Gemeindehände übergeben wurde.
Das was kosten so ein See?
Was er verdienst?
Ein Euro. Hat ein Euro?
In dem Fall ein Euro, oder? Täusche ich mich?
Nee, ich sag mal, ihr wart ja, ihr wart doch noch ja nicht bei gewesen.
Damals war ich noch nicht dabei. Das kenne ich tatsächlich nur als Geschichte des Vereins.
Ich weiß, wie viel Mühe das gewesen ist mit Petitionen und mit Zusammenarbeit im BUND.
Also wir haben
zum Beispiel, das ist nicht nur der Verein gewesen, es waren auch andere.
Haben viele Hände dran gearbeitet.
Bis zum Bundestag.
Wow.
Also wir haben ja den Sperrmeersee, den ersten, da wo die Badeanstalt ist, den haben wir gekauft als Gemeinde. Als es noch nicht im Gespräch war, dass wir die Seen übertragen kriegen. So, der hatte uns 36.000 Euro gekostet.
Beide Teile?
Nee, nur der erste, wo das Strandbad ist. Weil wir gesagt haben, wenn das privatisiert wird, dann ist unser Strandbad weg. Also haben wir uns mit dem Frank Bossack zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir? 36.000 Euro ist eine machbare Geschichte, wir kaufen ihn. Dann ist er sicher und unser Strandbad ist auch gesichert. So, ne, und dann ging es ja weiter, dass wir eben drum gekämpft haben. Der ganze Ursprung war gewesen, wir wollten eine Steganlage bauen, hier auf unserer Seite. Und haben natürlich die Eigentümer befragen müssen und den Bewirtschafter, das heißt den Fischer. Der Fischer war nicht begeistert von. So, und dann die BVVG hat gesagt, die Zusage können wir euch nicht machen, dass ihr einen Steganlage baut, weil wir wissen nicht, wer der neue Besitzer ist. Da sind wir hellhörig geworden und haben gesagt, boah, was stimmt doch da nicht. Dann haben wir Aktivitäten gesetzt und die Sache dann eben angefangen zu bearbeiten. Naja.
Also ihr wart dann im Prinzip da dran, dass der See, wir sind jetzt beim Mellensee,
richtig,
vom Land Brandenburg erworben wird und zur Nutzung an die Gemeinde übergeben wird.
Okay. Da war ja der Matthias Platzek, war ja noch Ministerpräsident gewesen und den haben wir so besirbst, dass er gesagt hat, okay, ich stehe für die Sache, da sind wir noch nach Ludwigsfelde eingeladen worden, da war das Sommerfest von der SPD gewesen, da sind wir eingeladen worden und der Ministerpräsident ist von Tisch zu Tisch gegangen und kam zu unserem Tisch. Da war ich mit dem Jochen Gebauer gewesen und dann hat er das so ja für seine nächste Wahlperiode als Wahlkampfthema genommen.
Nicht nur unseren See,
alle Seen im Land Brandenburg.
Weiß einer von euch zufälligerweise, wie viel Prozent der Brandenburger Seen in öffentlicher und wie viel in privater Hand sind, kann man das so sagen? Weiß keiner.
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es große Diskussionen mit ein paar Seen auch um Berlin gab, die dann
natürlich
privatisiert wurden.
Also ganz so weiter.
Ja, ja. Weiß ich einiges. Und der Mellensee wurde auch war in dem ersten Seenpaket, was das Land Brandenburg vom Bund gekauft hat, enthalten. Also deswegen und das war halt so der federführende See damit. Und es betraf, glaube ich, insgesamt durchaus 200, 300 Seen, die da mit beteiligt waren. Und ich glaube, für diesen Gesamtpaketpreis waren es 400.000 oder sowas, was das Land dann gezahlt hat. Aber ja, man kann es halt dann nicht runterrechnen auf dem See, weil das wurde nie gemacht dann an der Stelle. Und vom Land an die Gemeinde wurde es für den symbolischen Euro übergeben. Weil natürlich, damit die Besitztümerverhältnisse wechseln können, muss halt auch die Gemeinde dafür einen Obolus zahlen.
Also habe ich es jetzt richtig verstanden, richtig auch eigentumsrechtlich übergeben, nicht nur Nutzung?
Nein, es ist richtig Eigentum der Gemeinde, der See. Bringt natürlich aber auch ein paar Punkte mit sich, an denen wir heutzutage, um zurückzukommen, was macht der Verein jetzt, Verpflichtungen mit sich, weil damit natürlich jetzt die Gemeinde mit in der Verantwortung ist für die Wasserqualität, sich entsprechend kümmern muss und halt dann natürlich auch dranbleiben muss an der Stelle. Und da versuchen wir als Verein, die Gemeinde ein Stück weit zu unterstützen, aber auch ein Stück weit immer wieder daran zu erinnern, dass das nicht in Vergessenheit gerät und dass die Gemeinde ihren damit einhergehenden Verpflichtungen natürlich auch nachkommt, damit wir auch in Zukunft alle etwas vom Mellensee haben.
Ich verstehe. Ich habe noch eine Frage. Ist bei der Übertragung vom Land zur Gemeinde damals festgelegt worden, dass das dauerhaft von der Öffentlichkeit nutzbares Gelände, also der See zu sein hat? Oder kann die Gemeinde nach 20 Jahren sagen, doch, ihr fehlt jetzt hier Geld, den verkloppen wir mal?
Nee, also erstmal hat darüber überhaupt ja keiner nachgedacht. Und
Da wird es sicherlich bundesrechtliche Regelungen geben, die wir nicht kennen.
Das ist durchaus denkbar, ja. Aber also wir haben uns nie mit den Gedanken getragen, dass wir vielleicht möglicherweise den See mal veräußern. Also das würde nie in Betracht kommen.
Nee. Das geht ja auch um Grundstücke. Also geht ja auch darum, dass es viele Anliegergrundstücke gibt. Und da ist natürlich die Idee der Gemeinde, auf jeden Fall den See nicht zuzubauen. Also der ist ja nun schon ziemlich zugebaut. Wir kommen ja nicht wirklich am See entlang. Das ist ja unsere große Geschichte. Aber das liegt weit vor, in der Vergangenheit. Ne? Da,
ja. Wo das, eben das wäre der Traum, dass man um den See rumgehen könnte.
Ja. Genau, da können wir ja gleich mal drüber reden, wenn wir über das Thema Wandern reden. Noch eine letzte Frage, nochmal zurück zu dir, Ulf, oder auch zu den anderen. Ganz kurz, und dann sollten wir wirklich auf die Aktivitäten eingehen. Also wie viele Mitglieder gibt es?
Ja, aktuell schwankt immer so ein bisschen, dürften wir so um die 40 Mitglieder sein, wovon wirklich aktiv sind 20 bis 25, wobei man leider meistens nur so 15 leider richtig stark aktiv hat, aber bei den Wanderungen kommen dann durchaus auch mal die anderen mit dazu. Man muss dazu sagen, wir sind halt leider relativ viele Ältere im Verein an der Stelle. Ich glaube, ich bin sogar fast der Jüngste mit aktuell der Mareike, die war seit letztem Jahr auch als neues Mitglied haben. Und der große Rest ist dann, ich sag mal vorsichtig, 55, 60 aufwärts. Und deswegen ist also auch verständlich, dass natürlich nicht mehr so viele entsprechend aktiv sein können. Das ist...
Ja, vielleicht können wir auch am Schluss nochmal drüber reden, wie man den Verein eigentlich auch attraktiver für jüngere Menschen machen kann. Wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Aktivitäten. Es ist schon erwähnt worden, dass es verschiedene Arbeitsgruppen gibt. Und ich glaube, anhand dieser Arbeitsgruppen können wir auch ganz gut die Aktivitäten des Vereins so ein bisschen durchgehen. Und dann fangen wir mit der Arbeitsgruppe 1 an. Das ist die AG See. Und die Monika Jäkel ist die, wie sagt man, die Leitende oder die...
ein Sprecher.
Die Sprecherin der AG See. Und Monika, erzähl mal ein bisschen, wir können uns schon etwas denken, aber erzähl ein bisschen, was die AG See macht und was so die wichtigsten Themen sind. Ich weiß, du hast da viel zu erzählen.
Ja, ganz kurz, was wir gut geschafft haben, ist enge Kontakte zum Landesamt für Umwelt und zu der unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde aufzubauen und auch einen guten Draht zur Gemeinde zu haben. Den Draht zur Gemeinde musste der Verein auch schon in seiner Gründungszeit haben, dass wir nämlich auch einen Ort haben, wo wir uns treffen können. Und das ist am Park am See in Mellensee. Da wurde dem Verein eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, die unter großem Aufwand ausgebaut wurde. Aber wir sind auf das angewiesen, was die Behörden gestatten oder was die Behörden auch erheben. Und eine wichtige Seite ist, dass wir Messdaten bekommen. Denn das Problem ist, es kann nicht einer hingehen und sagen, ich messe jetzt irgendwas, sondern das müssen beglaubigte und verifizierte Labors sein. Und unabhängig von allem erhebt das Landesumweltamt und die obere Wasserbehörde in der Vegetationsperiode, das heißt von April bis Oktober, monatlich Messdaten sowohl aus den Zuflüssen als auch aus dem See, die dann ganz objektiv sagen, so und so ist der Zustand. Und da war es so, dass der Zustand eigentlich bis 11 zwar nicht schön war, aber schlecht. Und dass er schlechter war als vor der Wende, das war ein subjektives Wahrnehmen wegen der verlängerten Algenblüte. Heute wissen wir, dass durch den Nährstoffeintrag aus den Zuflüssen, aber auch durch die sommerliche Algenblüte und die Vegetation, die im See ist, die Fische, die im See sind, dass der Nährstoffgehalt des Sees immer angestiegen ist, eigentlich bis zum Jahre 14 und seitdem verharrt er mehr oder weniger hoch. Wir haben einen Eutrophensee, das heißt, es ist sehr viel Nährstoff drin. im Sommer, wenn die Algenblüte ist, und die ist immer nur, wenn es sehr schön hell ist, also viel Sonne scheint, wenn es sehr warm ist, da kommt ein weiteres Phänomen hinzu, nämlich, dass im See eine sogenannte Sauerstoffschuld entsteht. Da wird zu viel Sauerstoff verbraucht, was bedeutet, dass sich die pH-Wertverhältnisse ändern und im Sediment, was immer in einem See ist, Phosphat freigesetzt wird. Und dieses Phosphat düngt dann alles, was sich im See befindet, noch etwas zusätzlich. Und deshalb ist das wie so ein Circulus Viciosus. Und das Beste wäre, das Wasser würde schnell und günstig immer abgeführt, wenn die Algenblüte ist. Dieses Phänomen haben wir bis zum Jahre 88 relativ gut gehabt, denn bis zum Jahre 88 war der natürliche Seeabfluss in Mellensee da, wo der Park ist, in das große Mühlenvlies. Das war damals ein Bach von 3 Meter Breite. Dort war der sogenannte Seepegel festgelegt, wie viel Wasser abfließen darf. Und da war immer eine große Strömung und diese Strömung wurde begünstigt sowohl von der Windrichtung als auch von der Grundwasserströmung. Denn alles, was in den See strömt und was sich im See bewegt, ist im Prinzip von Südwesten Richtung Nordosten in die Bucht am See. Und das haben schon unsere Altvorderen gewusst, weil die dort nämlich eine Mühle installiert hatten. So, und sicherlich zum Abfluss beigetragen haben.
So, das müssen wir jetzt nochmal sortieren für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen oder nicht so lange hier sind. Also wir haben den See, der hat eine Nord-Süd- oder Süd-Nord-Ausrichtung. Wenn wir mal ans Südende gehen, also das ist wahrscheinlich auch der Teil, der dann auch zu Zossen zum Teil gehört. Gibt es da einen Zufluss?
Ja, das kommt aus dem über den sogenannten Wünsdorfer Kanal aus dem großen Wünsdorfer See ist ein großer südlicher Zufluss, mehr oder weniger gut, wenn genug Wasserstand ist. Und ein klitzekleiner Zufluss kommt noch aus einem Sumpfgebiet, der ist ein bisschen südöstlicher. Der nächste bedeutsame Zufluss kommt aus dem Osten vom kleinen Wünsdorfer See und mündet vielleicht, was weiß ich, 500 Meter von der Südspitze entfernt an der Ostseite des
Hinter
Sees.
Dem alten Hotel irgendwie so.
Ein ganzes Stück nach oben.
Ja, okay.
Ein ganzes Stück nach oben. Mhm. Und ein anderer wesentlicher Zufluss ist aus Westen und das ist über den sogenannten Schneidegraben, der letztendlich von einem Grabensystem gespeist wird, was das meiste Wasser aus dem Bärenberger See bringt, aber auch nicht unwesentliche Mengen von Wasser aus dem Verneuendorfer See und Schumkasee und was weiß ich, die letztendlich alle in den Schneidegraben münden, der allen bekannt ist, wenn sie ab Kummersdorf gut an den Feldern langlaufen.
Genau, und der mündet wo? In Klausdorf oder was?
Nein, der mündet hier in Mellensee. In dieser Richtung.
Ah ja.
Okay. In dieser Richtung. Und wenn man den See anguckt und sich diese Oberfläche vorstellt, da ist da auch eine richtig kleine Nase in den See rein, weil der natürlich viele Schwebstoffe auch schon mitbringt.
So, jetzt hast du schon das Wichtige genannt, das ist nämlich das Mühlenvlies. Also es gibt natürlich den Nottekanal. Er fließt durch den Nottekanal irgendwas ab oder zu? Oder?
Bis 1988 war da bloß eine Schleuse, die bei Bedarf geöffnet wurde. Der Bedarf war 1800 größer als im 17., 18. Jahrhundert größer als im 20. Jahrhundert, weil die Ziegelkähne, die früher über den See geschippert sind, die Notte entlang Richtung Berlin, die gibt es nicht mehr und es war dann eigentlich nur noch für Freizeitverkehr und ganz selten ein Lastschiff.
Monika, ich habe mal eine Frage. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, den Nottekanal und das Mühlenvlies, verlaufen die parallel zueinander?
Ja, also in etwa. Das Mühlenvlies ist, wie viel werden das sein, 50 Meter parallel zum Beginn des Nottekanals. Aber was entscheidend ist, die Mündung des Mierenfließs aus dem See raus, also der Ausfluss, der ist in nordöstlicher Richtung, während der Nottekanal wirklich in die nördliche Richtung geht. Und früher, wie gesagt, lief das Wasser alles übers Mühlenfließ mit Strömung und allem drum und dran. Jetzt ist an der Schleuse, die ist neu gebaut worden 1988, ein sogenannter Umfluter. Da ist ein kleiner Nebenarm, wo der Pegel jetzt ist.
Genau, ja.
Wo Wasser abfließt, kontinuierlich, immer. Und da kann mehr Wasser abfließen, wenn der Seestand hoch ist, und weniger, wenn der Seestand niedrig ist. Und das musste gemacht werden, weil ein Problem bestand. Die Straße, die durch Mellensee nach Klausdorf führt, das war früher die 96, eine vielbefahrene Bundesstraße. Und es gab zwei Brücken, eine über den Nottekanal und eine Brücke über das Mühlenfließ. Und beide Brücken waren kaputt. Repariert hat die DDR in Anbetracht der schlechten Finanzlage, die wir heute auch wieder haben, in Anführungsstrichen, nur die Brücke über den Nottekanal und hat entschieden, wir machen einfach nur ein Rohr unter der Straße durch, wo ein bisschen Wasser abfließt, damit die biotoprechtlich geschützten und auch wirtschaftlich genutzten Fischteiche, die parallel zum Nordekanal waren, weiter bewirtschaftet werden müssen, denn die brauchen Frischwassereinlauf. Und deshalb hat man bloß ein Rohr gelegt und alles andere hat man dicht gemacht. Wenn man neben dem Holzhaus, dem braunen, läuft,
was sieht, so schief ist.
Was so schief ist, genau, sieht man in Richtung Zentrum Mellensee, also Dorfanger, sieht man links und rechts der Straße zwei Metallgeländer. Und so breit war das Mühlenfließ.
Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Wasserqualität hat sich verschlechtert in dem Moment, wo das Mühlenfließ praktisch zu oder sehr verengt worden ist. Und ich weiß aus Gesprächen mit dir, da haben wir länger schon drüber gesprochen, dass das ein zentrales Anliegen des Vereins ist, irgendeine Lösung dafür zu bekommen. Das ganze Mühlenfließ, wie ich von dir weiß, wird man nicht mehr öffnen können. Sag doch nochmal dazu was, was sich der Verein vorstellt, wie da eine Lösung geschaffen wird, damit die Wasserqualität langfristig wieder besser wird.
Langfristig könnte sie wieder besser werden und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Denn wenn jetzt im Rahmen von Durchspülmaßnahmen der Schieber gezogen wird vom Mühlenfließ aus dem Rohr, läuft so viel Wasser aus der Bucht weg, dass man die Schlammschicht für ein, zwei Wochen nicht mehr sieht, die sich immer in der Bucht anlagert. Und man sieht dann wieder den klaren Sandgrund, den würde man immer sehen. Wir versuchen auch, dass man mehr Oberflächenwasser abfließen lassen kann, was die Schwebstoffe enthält, die ja letztendlich die Algenblüte beinhalten, und dass die dann mit wegkommt, immer aktuell, wenn sie anfällt. Und jeder, der schon mal in dem Park war, weiß, dass sich dort in der Bucht alles Mögliche anlagert, von Laub bis Schilfrohr, und eben manchmal sieht man dort auch weißen Schaum. Das ist kein Gift, sondern das ist nichts weiter als durch die Wellenbewegung
hervorgeholte Saponine.
Genau, also nicht mal unbedingt Saponine, wenn Wasser sich bewegt, dann wird's halt, werden die Inhaltsstoffe, die da drinne sind, aufgeschäumt.
Genau, und um jetzt so dieses Thema Mühlenfließ abzuschließen, was sind die Forderungen und was ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir sehr glücklich sind, dass wir die Gemeinde insoweit sensibilisieren konnte, dass seit 2022 im Haushalt Mittel eingestellt sind für den See. Bis dahin hat die Gemeinde kein Geld für die Bewirtschaftung in Anführungsstrichen des Sees zur Verfügung gestellt. Jetzt sind dort Gelder drin, denn wenn man irgendwas macht, braucht man sehr viel Geld. Und Da kann man durchaus Fördermittel beantragen, aber in Fördermitteln sind immer Eigenleistungen mit enthalten und eigene Gelder. Und der Verein hat begrenzte Möglichkeiten und jetzt besteht die Möglichkeit, dass man was tut. Und der letzte Erfolg, würde ich sagen, den wir im Dezember 23 hatten, ist, dass wir zumindest im Bauausschuss die Sensibilität so hoch bringen konnten, dass die Gemeinde eine Planung beginnen könnte, weil Planungsleistungen vorhanden sein müssen, um Fördermittel zu beantragen.
Vielen, vielen Dank, Monika. Jetzt haben wir ein sehr, sehr umfassendes Bild über die Aktivitäten der AGC. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur zweiten Arbeitsgemeinschaft.
Sekunde, Holger.
Noch eine Frage.
Bernd, eine Frage an dich. Bis wohin geht denn die Grenze vom Zossener Gebiet auf dem See ungefähr?
Salopp gesagt, ein Drittel des Zossener Sees, diese Zuflussgeschichte von dem Hotel aus anbetrachtet in den See hinein, ist so circa Zossener Bereich. Müsste man sich tatsächlich auf der Karte mal grob anzeigen. Das ist so ganz vereinfacht
gesprochen. Keinesfalls bis zum Strandbad. Das ist so eine schräge Linie, die hinter dem Grundstück, was am Südufer liegt, denn das ist, dahinter steht erst das Ortsausgangsschild von Mellensee in Richtung Wünsdorf. Das heißt also, hinter diesem Grundstück geht eine Linie, ich würde sagen, fast gerade nach Norden und dann trifft die irgendwann auf so eine kleine auf Schwemmlandschaft, weit vor dem Gebiet, was dann zum Strandbad Mellensee gehört.
Die Brücke nach Wünsdorf, das ist die Grenze. Die Brücke hört noch zu Klausdorf und hinter der Brücke beginnt der Zossener Bereich.
Also das Mühlenfließ fällt da nicht mehr drin?
Keinesfalls. Nein,
das ist komplett auf uns.
Also
das ist
ja
mitten in Mellensee.
Der Zossener Teil ist alles, was Zufluss aus dem Wünsdorfer Seen ist. Das ist
so
Zossener Bereich. Also Zossen, wir müssen mit Zossen auch reden, da sind wir auch dran, als auch weitere verantwortliche Gemeinden reinzuholen, dass Zossen sich kümmert um die Zuflüsse, die halt auch einen entscheidenden Teil natürlich auch mitbringen.
Mache ich nochmal einen Versuch, zu Ulf überzuleiten. Lieber Ulf, und wir hatten kürzlich bei der Neujahrswanderung des Vereins schon die Gelegenheit, viel darüber zu sprechen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was sind die Aktivitäten der AGC und wie lange bist du schon dabei? Was wird so gemacht?
Also AG2, das ist nicht AG, AGC. Das
AG ist, Wandern natürlich.
AG, heißt auch nicht AG Wandern, wir heißen also eigentlich AG sanfter Tourismus und Wandern. Also muss man dazu sagen, unser Coco hat immer gesagt, wir sind ja kein Wanderverein und das kann ich auch nur unterstreichen. Wir sind in erster Linie wirklich als AG für die touristische Seite in dem Verein verantwortlich. Und das hat sich ergeben damals durch die Inge de Boer. Unter ihrer Federführung wurden ja 8 Wanderwege gestaltet. Das ist also 20 Jahre her mittlerweile. Und immer peu à peu wurde ein Wanderweg ausgesucht, wurde praktisch gewidmet und eröffnet. Und dann in jedem Jahr kamen 1 oder 2 Wanderwege dazu. Mittlerweile haben wir schon 9 Wanderwege und sind auf der Suche bzw. auf dem Weg, einen 10. Wanderweg zu widmen.
Was muss denn geschehen, um einen Wanderweg zu etablieren?
Also erstmal muss man eine Idee haben, was man will. Und die Idee hinter den Wanderwegen steckt eigentlich, dass die Region, sag ich mal, ein bisschen erschlossen wird. Und sie wird nicht nur erschlossen, dass man Wege gehen kann. Es gibt also wirklich tausende Wege, sondern dass die Wege Sinn machen. Also, dass man sie verbindet mit irgendwelchen Örtlichkeiten. Wenn man da nimmt, zum Beispiel ein Strandbad, die Ziegel, die Tongruben, die Sperrenberge, Gipsbrüche und so weiter. Ne? Oder die, solche historischen Ziele und aktuelle Ziele werden mit einbezogen in solchen Wanderwege. Und wenn man jetzt sich einen aussucht, dann kreiert man einen, sag ich mal. Wir haben in der Regel Wanderwege zwischen 6 und 10 Kilometern, bis auf den großen Mellensee, der ist 19 Kilometer lang. Und dann geht es also los, muss man Anträge stellen. Man kann nicht einfach so einen Wanderweg sich einfallen lassen und ausschildern, sondern dann wird im Kreis ein Antrag gestellt. Dort ist ein Wanderwegewart. Die Gemeinde muss ins Boot geholt werden. Nur mit der Gemeinde kann so ein Wanderweg auch überhaupt gestaltet werden. Und dann gibt es ein Genehmigungsverfahren. Da wären so ungefähr 15 Ämter beteiligt.
15?
Das ist auch noch das relativ Einfache. Oft das Schwierige ist eigentlich, dass auch alle Eigentümer, alle, die also in diesem Bereich des Wanderweges ein Eigentum haben, dort zustimmen müssen, benachrichtigt werden müssen und eigentlich praktisch man dann mit denen aktiv werden muss. Ne? Und das ist also ein langer Prozess eigentlich, den man da durchläuft.
Hast du da so eine Durchschnittszahl im Kopf, die benötigt an Jahren von der Idee des Wanderwegs bis hin zur tatsächlichen Genehmigung?
Tja, da kann ich nicht viel sagen. Zu den alten, da ging es wahrscheinlich etwas schneller und die Ingrid de Boer hat sich auch da immer reingehangen. Aber die Bestimmungen sind also immer schwieriger geworden, auch Umweltamt, Denkmalschutz, die spielen alle da eine Rolle. Ne? Wir alle müssen eine Genehmigung geben. Das war wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht ganz so.
Ganz bestimmt nicht.
Aber den letzten Wanderweg, den 9. zum Beispiel, da haben wir über 2 Jahre gebraucht.
Mhm. Wobei man auch sagen muss, bei dem letzten Wanderweg kommt noch eine Besonderheit hinzu. Der sollte ursprünglich halt auch noch viel stärker am Testgelände der BAMS entlang gehen, weil da insbesondere ein gewisses Naturdenkmal nämlich auch in der Nähe ist, nämlich sogenannte Hügelgräber. Mhm. Und ganz zum Schluss mussten wir den Wanderweg doch nochmal verlegen, weil bei bestimmten Sprengversuchen der Wanderweg sonst noch in den Sprengkreis mit hineingegangen wäre. Also es hängt auch manchmal tatsächlich noch davon ab, wo ist die Idee, der gedachte Wanderweg von der Lage her. Das kann manchmal Einfluss darauf haben, dass so etwas länger dauern kann, weil dann manchmal doch noch Dinge auftauchen, die man bei der Idee noch nicht auf dem Schirm hatte.
Sind das diese Hügelgräber da hinten bei Mönninghausen?
Ja, genau.
Wo sind die? Ich bin da mal lang gelaufen, ist so alles platt. Wir haben gesucht auf der Wiese, alles matschig.
Den Ulf fragen.
Im Wald.
Ach, im Wald.
Ja, wir gehen mal mit Ulf da lang.
Da gibt es eine Tafel, die haben wir auch aufgestellt. Für so eine Tafel braucht man auch eine Aufstellgenehmigung. Muss man auch sich alles holen. Ne? Mhm. Und zu diesen Hügelgräbern gibt es eine Geschichte und eine Tafel. Und dahinter sind die nicht zu sehen.
So, so, das Schöne ist ja, wir haben ja vorher mit der Monika über den See gesprochen. Und der See liegt naturgemäß in den beiden Gemeinden Mellensee und Klausdorf. Nun ist aber unsere Gemeinde, über die auch unser Podcast berichtet, ja viel größer. Da gibt es eben Sperenberg und es gibt Rehhagen und es gibt Garzdorf. Ich will jetzt nicht alle Ortsteile wieder aufzählen, ich kenne sie. Und das Schöne an der AG Wander. Sanfter Tourismus und Wander ist, dass die Wanderwege sich auf das gesamte Gemeindegebiet erstrecken.
Genau.
Erzähl mal so ein bisschen, du hast gesagt, 9 gibt es, musst nicht alle 9, aber vielleicht, wenn du sie aufzählen kannst, sag doch mal ganz kurz, welche Wanderwege gibt es denn?
Könnte ich sagen, aber das ist zum Beispiel auch so ein Hauptziel des Vereins, dass die Wanderwege untereinander verknüpft sind. Ne? Und wir haben also zum Beispiel den 1, den Heidewanderweg, den 2, den jedenfalls sind die Wanderwege möglichst mit dem anderen Wanderweg verbunden. Und das ist eigentlich auch im Interesse, wie gesagt, für unsere Anwohner, für alle Touristen, die, sag ich mal, auch reichlich da sind Und für überhaupt Interessenten, neue Zugezogene, die können eigentlich anhand dieser Wanderwege auch viel erkunden, also was eben die Geschichte betrifft, was die Natur betrifft. Und das ist das Schöne. Und die haben eben auch so nicht so eine Länge, dass man ewig wandern muss, sondern dass man auf 5 bis 8 Kilometern was erkunden kann.
Ulf, ich habe eine Frage. Ist ein Fuß, sag ich mal, Wanderweg nomenklatorisch, von der Sinnhaftigkeit das gleiche wie ein Radwanderweg? Also darf ich da auch mit dem Rad lang?
Nee, also man darf. Da, wo es möglich ist, darf man. Aber er ist nicht mit einem Radwanderweg zu vergleichen. Also weil wir haben, also die Beschaffenheit unserer Wege ist für viele Räder, sag ich mal, nicht geeignet. Ne?
Märkischer Sand, kann ich als Radfahrer sagen.
Du bist zum größten Teil im Gelände.
Ja, genau. Mhm,
aber auf diese
Wald und Flur.
Den Hintergrund meinte ich damit nicht. Aber man darf, also von den Behörden, die ihr alle beteiligt habt, zur Erschließung dieser Wanderwege, liegt jetzt keinerlei Einschränkung vor, als dass ich mit dem Fahrrad da nicht durchdürfte.
Nee, da darf jeder. Also da, die Wanderwege geben ja auch nichts vor. Wir verändern ja auch im Gelände nichts damit. Wir beschildern einfach nur. Mhm. Wir schreiben sie aus und hoffen, dass das auch so angenommen wird. Was oft auch nicht der Fall ist, muss ich sagen. Da werden Schilder einfach abgerissen aus unergründlichen Begebenheiten, sag ich mal.
Warum auch immer. Stellen, wo man sich fragt, wer ist denn auf die Idee gekommen, das abzureißen?
Weil die haben ja nichts zu bedeuten, in dem Sinne für niemanden etwas Schlechtes zu bedeuten. Sie sind einfach da, um den Leuten den Weg zu weisen. Heute gibt es natürlich schon viele andere Möglichkeiten, um solche Wege auszuschildern, auszuweisen, sag ich mal, ne? Und da braucht man also nicht unbedingt solche Schilder an Bäumen, an Pfählen oder irgendwo anders. Ne?
Das bringt mich auf einen wichtigen Punkt, denn alle Wanderwege sind auch auf Komoot, also viele Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Komoot ist ja eine wunderbare App für Fahrradfahren, Wandern, Skiwandern und alle möglichen Outdoor-Sportarten, und alle Wanderwege finden sich auf Komoot. Und die Links gibt es auch auf unserer Webseite von dem Verein Brummelnsee.
Genau, auf unserer Webseite sind alle Wanderwege beschrieben und auch kartografisch sozusagen dargestellt. Kann man sie abrufen. Und wir sind dabei, ich bin der Meinung, es sind noch nicht alle auf Komoot, aber wir sind dabei, sie alle auf Komoot zu bringen und dann so anzupassen im Prinzip. Ne?
Gut, aber dann, wenn du schon nicht alle neun aufzählst, dann lass uns doch mal in der Runde so reden, was sind denn eure liebsten Wanderwege? Ich kann ja gerne mal anfangen. Also natürlich, da ich in Klausdorf bin ich sehr oft hinten im Waldgebiet, direkt hinter Klausdorf, in den alten Ton, da war ja die Tonbrüche, und dann natürlich rüber in die Gipsbrüche nach Sperrenberg mit dem wunderbaren Ausblick auf die Tiefbaue.
Bauten,
danke schön. Was ist denn dein liebster Wanderweg, liebe Steffi?
Ich richte mich nicht nach Wegen, ich gehe da lang, wo mir gerade nach ist.
Gut.
Kann ich so nicht sagen.
Genau. Okay, wie sieht es bei euch aus? Wo geht ihr gerne wandern?
Also direkt einen speziellen Lieblingswanderweg habe ich tatsächlich auch nicht, weil ich aber auch einfach finde, auf allen Wanderwegen gibt es was zu entdecken. Bei mir ist es auch ein Stück weit abhängig vom Wetter tatsächlich. Also ich liebe zum Beispiel im Sommer den Wanderweg in Kommersdorf-Alexanderdorf, der ja dann auch mit dem Barfußpfad dort verbunden ist. Das ist halt natürlich bei schönem Wetter einfach nochmal eine andere Geschichte als bei Regen.
Bist du da hinten bei dem Kronklingen Baum lang? Hinten im Wald?
Ja, hoch, genau.
Ah, ich konnte ihn nicht unterbrechen.
Wie gesagt, und bei schlechtem Wetter mag ich auch den Wanderweg, der am Schneidegraben lang geht, weil der auch bei schlechtem Wetter sehr gut wanderbar ist. Also das hängt bei mir tatsächlich auch ein bisschen wettermäßig ab. Was ich noch ganz wichtig finde, ich finde, die Wanderwege sind auch einfach ein Aushängeschild unserer Gemeinde, weil es gibt halt auch Wanderwege, die durch unsere Gemeinde gehen. Und bevor unsere Wanderwege geschaffen wurden, gab es halt gar keinen Grund für Wanderfreunde, sich dann in unserer Gemeinde aufzuhalten. Also es gibt den, weil du sagtest, Radwanderweg, den einen großen Europaradwanderweg, der durch unsere Gemeinde geht, der über Leipzig, Berlin weiterführt, und auch den 66-Seen-Wanderweg, der durch unsere
übrigens Gemeinde überhaupt geht. Nicht ausgeschildert ist in unserer Gemeinde. Das finde ich einen unfassbaren Skandal, dass das nirgendwo ein Schild gibt zu dem Radweg Leipzig-Berlin, aber das ist ein anderes Thema.
Richtig, aber aufgrund dessen sind also auch unsere Wanderwege aus meiner Sicht einfach ein Aushängeschild für unsere Gemeinde und ein echter Mehrwert.
Dafür sind wir gleich, wer sich engagieren will, Holger.
Ja.
Und weiter geht's.
Genau, Ulf oder Bernd?
Also, ich kann dem Bernd nur zustimmen. Alle Wanderwege haben ihren Reiz. Und da nun zu sagen, welcher nun der schönste ist, ist schwierig. Weil ich selber pflege den Geolehrpfad, der von Spermberg nach Klausdorf bis nach Rehagen führt. Das sind die Tonkuten, das sind die Gipsbrüche. Ich muss dazu sagen, dass wir einen von den 8 Wanderwegen, die wir damals gestaltet haben mit der Ingrid Debois, ich habe dort selbst auch mitgewirkt mit meinen Leuten, die ich ein Programm drin hatte hier, MAE, also Mehraufwandsentschädigung. Viele sagen ABM dazu. So, und wir haben ja mit der Ingrid Debois diese ganzen 8 Wege gestaltet und Bänke hingebracht zu den einzelnen Wanderwegen. Und ja, und wie gesagt, den Geolehrpfad, den pflege ich nach wie vor immer noch. Und der Gipsrundwanderweg, der ist integriert in diesem Teil. Der war vorher da gewesen. Aber der wird nur automatisch mitgepflegt, weil eigentlich hatte die Heimatstube Sperenberg, die hatte den Pflegevertrag, aber das hat sich dann erledigt, ja, weil die haben ja auch mit ihrer Altersklassen auch zu tun, dass sie gesagt haben, wir können das nicht mehr. Naja, nun wurde er automatisch mitgemacht.
Stell dir vor, ich habe jetzt erst vor 3 Wochen den alten Ringofen entdeckt, ja, der ja so ein bisschen versteckt ist und so eine kleine eine Abzweigung nehmen. Es ist unglaublich. Müsst ihr euch mal anschauen, Leute, der alte Ringofen, da sind auch Fledermäuse drin und richtig. So. Das ist ein ganz tolles Gebäude. Monika wollte noch was
ich
sagen.
Ich wollte gerne auf das, was Bernd hat, eingehen. Bernd hat gesagt, er hat ganz viel mit ABM gemacht. Das war in der Aufbruchzeit oder der Zusammenbruchzeit, als die einen keine Arbeit mehr hatten und aber alle viel Enthusiasmus, wirklich einfacher. Der Ulf hat das vorhin so kurz abgenickt und hat gesagt, ja, die 8 Wanderwege sind sehr schnell entstanden und heute geht es langsamer. Heute ist es wirklich alles Ehrenamt, was man da macht an den Wanderwegen. Coco macht es jetzt auf dem einen Wanderweg, aber die AG Wandern muss alle anderen Wanderwege bedienen, Schilder wieder anbringen, Bänke aufstellen und Ähnliches. Und insofern muss ich sagen, das ist schon eine Riesenarbeit. Und jetzt ganz kurz zu meinem liebsten Wanderweg. Ich bin halt Mellenseher und da ist es Logo, dass man am liebsten am Kanal lang geht, sich über die gesperrte Buckobrücke schleicht.
Oh, das haben wir nicht gehört.
Wo sind die? Ich erzähl's nicht. Und dann
willst du mich so rauf. Auf der halben Strecke nach Zossen.
Das ist der Murke-Murke-Rundweg, das ist der zweite übrigens.
Da, ja, und das ist dann kommst du, man könnte bis Zossen laufen entlang des Kanals, aber man kann halt auch an der Brücke über die Notte gehen und dann läuft man zurück an der Weihnachtsbaumsiedlung und wenn man lange laufen will, dann läuft man auf den nächsten Wanderweg, der zum Mellensee-Rundweg führt und geht da so ein Stück rein, geht aber zum Strandbad runter und kommt erst am Strandbad wieder raus und hat eine riesen Runde von 1,5 bis 2 Stunden gemacht und fühlt sich sehr wohl, dass man das getan hat. Also es spricht alles an, die Wege sind verbunden und es ist wirklich gut gelöst.
Wunderbar. Dann gibt es noch eine dritte Arbeitsgruppe und zu der wollen wir kommen und dann vielleicht nochmal drüber reden über die Zukunft. Und als ich dem Verein beigetreten bin im letzten Herbst, habe ich gesagt, okay, ich gehe in diese dritte AG. Und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil du gesagt hast, Ulf, die AG 2 heißt sanfter Tourismus und Wandern. Ich dachte eigentlich, die AG 3 heißt Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus. Aber da ist die Nomenklatur wahrscheinlich nicht ganz klar, Bert, oder?
Ja, die ist etwas durcheinander geraten, weil auch die Arbeitsgruppen sowieso übergreifend zusammenarbeiten. Natürlich. An der Stelle. Dass insbesondere die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, will ich es mal nennen, bevor du neu kamst in den Verein, beziehungsweise bis letztes Jahr leider etwas zusammengeschrumpft, oder bestanden wir nur noch aus 2 Personen. Deswegen freuen wir uns riesig, dass du an der Stelle Mitglied geworden bist, im Verein und auch in der Arbeitsgruppe, weil wir gerade in dem Bereich händeringend Zuwachs brauchen, um wieder dem stärker Rechnung zu tragen, was dann notwendig ist. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich eigentlich um Internetseite, wobei da wir natürlich auf die Zuarbeit, Unterstützung der anderen Arbeitsgruppen angewiesen sind, hat sich gekümmert natürlich um die Werbung fürs Fischerfest in den letzten 19, 20 Jahren. Artikel im Amtsblatt oder auch in Zeitschriften reinzubringen, um auf die Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen. Und werden jetzt also ganz massiv, hätte die Mareike auch schon, die jetzt insbesondere viel aktiv war, auf Instagram mit Fotos des Vereins online stellen, aktiv war bei der Abwanderung der Wanderwege, damit diese auf Komoot veröffentlicht werden können. Ist für mich auch einfach ein Part der Öffentlichkeitsarbeit.
Wie filmen während des Wanderns?
Nein, das Ablaufen des Wanderwegs, während du Komoot offen hast, sorgt dafür, dass der Wanderweg auf Komoot digitalisiert vorhanden ist, damit andere per GPS und der Komoot-App den Wanderweg ablaufen können, ohne auf teilweise nicht mehr vorhandene Hinweisschilder achten zu müssen.
Aber lass uns mal auf den entscheidenden Punkt kommen. Du hast es schon erwähnt, nämlich das Fischerfest. Und auch, ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht gar nicht, und ich wusste das auch lange nicht, dass der Verein Promellensee eben das Fischerfest ausrichtet. Ich glaube, ich würde jetzt gerne nochmal zu Bernd zurückgeben. Was ist denn die Geschichte des Fischerfests und was ist das Fischerfest? Es hat ja eine Bedeutung für unsere Gemeinde, aber was ist es eigentlich?
Ja, ich sag mal, der Ursprung war gewesen, dass wir ja mehrere Fischer hatten, die ja noch aktiv waren. Jochen Gebauer, Kalle König, dann Lutze Ringfeil und hier Dovaluk. Ja, dann hat man ja noch einen, der hat zwar hier keinen See bewirtschaftet, der Sombart, Peter. Ja, und wie gesagt, als ich dazu gestoßen bin, da haben sie sich unterhalten, dass sie Möglichkeiten suchen, um Geld in den Verein zu kriegen. Und wie gesagt, da war dann meine Meinung gewesen, wenn man Geld verdienen will, muss man dafür was tun. Und von dem Namen Fischerfest, den gab es vorher schon, aber keiner hat sich irgendwie rangetraut. Und da habe ich gesagt, ey, dann machen wir das einfach. Naja, dann mach mal. Ja, dann habe ich gemacht. So, und dann ging das los.
Was ist das Fischerfest? Wie würde man das beschreiben?
Also vielleicht ganz knapp, das ging früher immer über zwei Tage, Samstag, Sonntag. Da wurde eine Fischerkönigin gekrönt, die Aufgabe hatte, den Verein bei Grüner Woche und bei Tourismusmessen mit zu vertreten oder auch mit anderen Königinnen hier im Gebiet zusammenzuarbeiten. Das Geld ist nicht um des Geldes willen verdient worden, sondern das ging in gemeinnützige Projekte. Am Anfang ist es ganz viel Geld gewesen, um das Haus, was jetzt vom Verein genutzt wird, in einen Zustand zu versetzen, der es nutzbar machte. Neues Dach, neue Wände, neue Fenster, ein Toilettencontainer und unendlich viel. Da ist viel in Eigenleistung gebracht worden, aber du musst ja auch Materialkosten aufwenden. Dafür braucht man Geld. Und Geld, um die Bands zu bezahlen, die da zum Tanz aufgespielt haben. Oder den DJ zu bezahlen, der die Moderation übernommen hat. Also nicht Geld um Geld. Wir haben inzwischen, da Corona gewesen ist, lange nicht mehr so viel, wie früher drin war. Zum Beispiel ist auch was für den See gemacht worden. Wir haben nämlich das Rohr, was jetzt das Mühlenvlies ist, für sehr viel Geld sichten lassen, damit wir wissen, ist denn das auch in Ordnung, damit man dort mehr Wasser durchbringen kann. Also es wurde ein Fest für die Gemeinde gemacht, wo man sich erfreuen konnte am Programm. Und wir standen ständig mit einem riesen Zelt dort und haben informiert über die Natur des Sees, über die Umgebung und Ähnliches. Da konnten Leute kommen und mit Corona ist es eingeschlafen, unabhängig davon, dass der Platz nicht mehr zur Verfügung steht, der früher genutzt wurde.
Aber ich möchte noch mal ein bisschen insistieren, und auch wenn man es vielleicht jemandem von außerhalb erzählt oder einem Neubürger der Gemeinde, Fischerfest, das ist ja schon ein programmatischer Name, also das klingt ja schon toll, ne? Also wofür steht es, ne? Also wenn man, Bert, wofür steht es für dich?
Also für mich steht das Fischerfest einfach auch ein Stück weit, habe ich es wahrgenommen, als ich neu in die Gemeinde kam, als das gemeindliche, von der Gesamtgemeinde Volksfest, was diesen Fischercharakter übernommen hat, einfach weil die Dörfer schon seit Jahrhunderten auch Fischerdörfer waren und hier Fischzucht, Fischfang stattfand.
Gab es ähnliche Feste schon vor 100, 200 Jahren?
Das ist mir nicht bekannt, habe ich auch bisher noch nicht recherchieren können. Und wir hatten halt auch immer Aktivitäten, die mit Fisch verbunden waren. Also wir hatten sowohl die Fischer da, die dann Fisch angeboten haben zum Kauf. War ja bei den Fischteichen von Herrn Ringfall ursprünglich. Dort fand statt ein Fischstechen entsprechend, was wir nach wie vor durchführen. Da haben wir aber auch einen Angelwettbewerb stattfinden lassen am Nottekanal. Es gab Aktivitäten für die Kinder, die sich mit Fisch beschäftigt haben. Und natürlich, wie Monika richtig ausführte, haben wir auf die Ziele unseres Vereins mit dem Fest halt einfach auch aufmerksam gemacht. Also sowohl bezüglich des Sees als auch bezüglich dem sanften Tourismus. Und es war aus meiner Wahrnehmung heraus einfach das festliche Aushängeschild der Gemeinde, was dann irgendwann zusätzlich ergänzt wurde durch das Fest der Vereine, wo sich dann einfach auch alle Vereine gemeinsam präsentieren konnten. Aber zu meinem Zeitpunkt habe ich es einfach als das größte gemeindliche Fest wahrgenommen. Ich hoffe, dass wir da die langjährige Tradition von Bernd mit dem neuen Fischerfest dieses Jahr und mit dem neuen Standort am Strand Bad Mellensee fortführen können und an die Erfolge anknüpfen können und weiterhin entsprechend so auch alle Ortsteile regelmäßig einmal im Jahr zusammenbringen zu können bei einem gemeindlichen Fest und dabei halt auf unsere Anliegen aufmerksam machen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst.
Ja, doch. Danke. Ja, finde ich schön.
Genau. Und vielleicht ganz kurz, auch für dieses Jahr suchen wir noch eine Fischerkönigin. Ich möchte ja fast am liebsten fragen, Steffi, wie wär's? Du warst nämlich noch keine Fischerkönigin und bist auch gebürtig aus der Gemeinde.
Ja, nicht mehr in dem Leben. Nein, werde.
Muss man gebürtig sein?
Muss man nicht, aber es bringt natürlich viele Vorteile mit sich, weil man einfach, Bescheid weiß über die Gemeinde und gerade für die Repräsentationszwecke, die 2-3 im Jahr dann ja doch etwas über die Gemeinde erzählen kann.
Also wir haben damals festgelegt, du musst in der Gemeinde am Mellensee ansässig sein und musst mindestens 18 Jahre alt sein. Okay. Nach oben ist keine Grenze gesetzt. Gut. Also Monika, du kannst auch noch Fischerkönigin werden.
Danke.
Und wir haben gesagt, nicht mal, die Grenze ist nicht mal weiblich, männlich oder...
Also es könnte auch ein Fischerkönig
sein. Auch das. Na,
auch das haben wir ab diesem Jahr.
Die
Schilder und Fischerkönig.
Also wer auch immer das von den Hörern jetzt hört und sich angesprochen fühlt, gerne per Kontakt-E-Mail an uns herantreten.
Die Webseite.
Männlich, weiblich, divers.
Genau.
Vielen Dank. Genau. Dann gab es kürzlich noch einen Rundruf auf Facebook, der auch von vielen Menschen gesehen wurde und beantwortet wurde. Bernd hat ja vorhin gesagt, dass das Fischerfest ja früher auch ein gewisses Einkommen dem Verein gebracht hat. Und dieses Jahr ist ja einiges anders. Was ist dieses Jahr anders und warum wird zu Spenden aufgerufen?
Ja, wir haben uns entschlossen, dieses Jahr auch aufgrund unserer fehlenden Manpower im Verein, weil wir es leider nicht mehr in dem Umfang, wie es früher stattfand, stemmen können, am Freitagabend eine Abendveranstaltung stattfinden zu lassen, die mit unter dem Motto Fischerfest läuft, aber durch das Strandbad als eigentlichen Betreiber läuft. Und das vereinsmäßige Part des Fischerfests, der Samstag dann nur ist. Und wir wollen diesen gerade um das Ganze als Familienfestcharakter auch ein Stück weit zu erhalten, haben wir uns überlegt, dass wir das ab diesem Jahr ohne Eintritt ausrichten möchten. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin Kosten für die Durchführung des Festes und wollen wir einen gewissen finanzielle Einnahme haben, aber einfach um unsere jährlichen festen Ausgaben decken zu können. Und aus dem Grunde haben wir uns überlegt, dass wir zu Spenden im Vorfeld aufrufen über die Internetseite Better Place. Wer dort nach Promellensee oder Fischerfest Mellensee sucht, findet uns dort. Haben uns als Spendenziel dort erstmal 5.000 Euro gesetzt, weil leider, und das muss man da ganz klar sagen, selbst für uns als Verein, selbst wenn man ein kostenfreies Vereinsfest, also ohne Eintritt stattfinden lässt, sind GEMA-Gebühren recht hoch. Auch die Bands, sofern man denn welche bekommt, haben gestiegene Kosten. Das ist alles tatsächlich für einen kleinen Verein, den wir sind, kein geringer Preis. Freuen uns dort über jede Spende.
Zusammengefasst, was wir suchen, und ich spreche jetzt ja in wir, weil ich ja auch Mitglied des Vereins bin, einmal die Fischerkönigin. Das ist, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig.
Oder den König.
Oder den König, genau. Fischerkönig, ja, Königin, genau. Nee, ich habe schon eine andere Aufgabe beim Fischerfest. Ich kann mich nicht zweiteilen. Aber ich verrate mich jetzt nicht. Jetzt bringst du mich aus dem Konzept. Genau, was ich sagen wollte. Wir brauchen einen Fischerfürsten oder eine Fürstin, also eine Königin, einen König. Wir brauchen kleine Spender. Und natürlich sind Sponsoren auch gut gern gesehen. Auf die Suche gehen wir natürlich. Und die Sponsoren werden natürlich genannt und kriegen auch einen Banner und solche Dinge, wie man das eben üblicherweise bei solchen Sachen macht. Aber darum bemühen wir uns natürlich auch, dass wir größere Sponsoren bekommen. Und was wir vor allen Dingen brauchen, sind Besucher. Wir haben das Datum noch nicht genannt. Wir schreiben das auch alles auf unsere Webseite podbean.quergelauscht.com. Wann ist es fest? Genau, wir müssen alle in unseren Kalendern schauen.
Das ist das letzte Juliwochenende, so viel kann ich aus dem Kopf sagen.
Genau,
und wenn du geblättert hast, fällt, es ist der 26. und 27. Juli.
Genau. Wir freuen uns alle, euch dort zu sehen. Ich glaube, es wird ein Riesenfest. Das Wetter, weiß ich jetzt schon, wird grandios. Man kann dann auch an die Bar gehen von Mike, falls ihr noch nicht im Strandbad wart. Es ist natürlich grandios und man kann sich ein Stand-Up-Paddle-Boot leihen und vom Wasser aus der Musik zuhören. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Lieben, wir haben jetzt schon wirklich eine gute Stunde geredet. Es ist ganz, ganz wunderbar. Was wir natürlich auch brauchen, doch ein Thema habe ich noch. Ein Thema habe ich noch. Der Verein braucht neue Mitglieder. Und du hast es schon gesagt, du bist der Jüngste oder mit der Jüngste. Der Altersdurchschnitt ist wie bei vielen Vereinen natürlich ziemlich hoch, aber es ist auch klar, wie können wir jüngere Menschen in den Verein locken, die sowieso vielleicht nicht in Vereine so gern gehen, aber dann speziell so einer, der dann vielleicht doch den Eindruck eines alten Menschenvereins hat. Du wolltest das dazu sagen, Monika?
Nein, ich wollte nur sagen, wir schreiben oft in unseren Artikeln, die wir am Amtsplatz haben, neue Mitglieder gern gesehen oder so ähnlich drauf, weil es wirklich wichtig ist. Ich persönlich bin da ganz großer Realist und sage, wir werden sicherlich nicht die ganz Jungen finden, weil die total eigene Interessen hätten, aber es wäre toll, wenn die sich mitbeteiligen würden, weil sie ja kräftig und am Ende auch relativ viel Zeit haben. Schwierig wäre es, Familien mit mehr oder weniger kleinen Kindern zu generieren, denn die sind meist durch Beruf und Kinderbetreuung sehr angespannt. Aber an all die, wo die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und die jetzt neu in unsere Gemeinde kommen und merken, dass wir eine schöne Umgebung haben, dass wir eine Gemeinde sind, die gerne leben möchte. Dieses Ziel vertritt ja auch unser neuer Bürgermeister, der sich sehr für den Zusammenhalt auch einsetzen will und sicherlich auch wird. Wenn dort Leute Valenzen haben, um mitzumachen, auch sich für die Umwelt zu engagieren und Anträge mitzuerarbeiten, das ist sehr aufwendig, und wenn man da die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen könnte, wäre das schön. Also ich weiß, dass der Ulf und 2, 3 Mann diejenigen sind, die diese Vielzahl von Wegstrecke in Ordnung halten. Und wir brauchen wieder jüngere Leute, ja, weil die Generation, die es aufgebaut hat, die geht in den Ruhestand.
Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Es ist auch einfach nett, wenn man zusammen mit dem Verein auf eine Wanderung geht oder zusammen am Grill sitzt. Das sind sehr nette Leute. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Arbeit. Es ist nicht nur Arbeit, es ist wirklich auch Spaß. Ihr Lieben, das war ein super informativer Abend gewesen. Ich fange mal an. Vielen Dank, Monika, Bernd, Bert, Ulf, Steffi.
Holger.
Vielen Dank. Und
ja, wir als Verein haben zu danken für die Möglichkeit. Auch.